Radio Hagen, der Podcast.
Herzlich willkommen, Sabin Tambrea. Wir sind sozusagen virtuell verbunden und unterhalten uns ein wenig.
Ja, ich freue mich. Vielen Dank für die Gesprächsmöglichkeit.
Zunächst würde ich einfach mal, bevor wir in jegliche Werkschau von dir einsteigen, einfach fragen, wie es dir geht. Wie geht's dir?
Mir geht's fantastisch, vielen Dank. Ich sitze hier in Berlin mit meinem provisorisch aufgebauten Mikrofon. Im Hintergrund könnte man mein Kind hören. Ich entschuldige mich jetzt schon dafür. Seit 6 Monaten ungefähr haben wir einen neuen Mitbewohner und
das ist eine aufregende Zeit und nichts ist mehr entschuldigt, als wenn ein Kind eine Podcast-Aufnahme stört, oder?
Ja, es könnte auch noch eine Katze dazukommen. Also egal, was passiert, auch wenn es ein Feuerwehrwagen auf der Straße ist, Entschuldigung von meiner Stelle aus.
Bei Katzen bin ich etwas gnadenloser, weil ich Hundefreund bin, aber selbst die Katze darf mal durchs Bild oder durch
den Ton
laufen.
Ich bin auch ein Hundefreund, aber die Katze war bei uns ein Kompromiss zwischen Haustier und kein Haustier. Und
ja.
Naja, so ist das.
Könnte schlimmer sein. Was ist das Herausforderndste eigentlich, wenn man junger Papa ist?
Boah, ich muss ehrlich sagen, das Abschied nehmen von zu Hause, wenn man weg muss für Dreharbeiten oder für die Lesereise musste ich jetzt einige Nächte weg von zu Hause sein. Und da das Abschied nehmen ist schon das Härteste. Und das kannte ich so vorher noch nicht, muss ich sagen.
Ja, ich kann mich erinnern, ich hatte Monate Elternzeit gemacht und der letzte Tag oder beziehungsweise der erste Tag nach der Elternzeit wieder arbeiten zu gehen, das fand ich auch richtig krass.
Ja, aber es ist ja auch schön, dieses Vermissen.
Ja, und schlimmer das wäre, Wiederkommen wenn's dann egal wäre.
Ja, absolut.
Okay, und ja, die Vorweihnachtszeit, klar, jetzt mit so einem neuen Mitbewohner, wie du es gesagt hast, ist natürlich auch eine besondere, aber vielleicht jetzt auch mal Schrägstrich, wie oft musst du denn jetzt gerade Abschied nehmen? Also ist so die Vorweihnachtszeit jetzt in deinem Fall eine sehr stressige, alles muss noch möglichst in den Kasten von den Regisseuren dieser Welt und so, oder bist du schon so ein bisschen im Leerlaufmodus?
Nee, jetzt bin ich fertig für dieses Jahr. Ich habe noch ein Projekt angedreht, das geht ab Januar, Mitte Januar weiter. Aber der Deutschlandstrang, den haben wir jetzt abgedreht und dann geht's in Spanien weiter. Und die Lesereise ist auch beendet. Und das Schöne war, dass ich die ersten 3 Monate nach der Geburt komplett zu Hause sein konnte. Und dann war ich so vereinzelt weg für eine sehr spannende Lesereise, muss ich sagen. Ich bin fast 2-mal durch ganz Deutschland gefahren und hatte tolle Erlebnisse mit den Lesungen aus meinem Roman. Und jetzt freue ich mich aber auch, ein bisschen zur Ruhe zu kommen und einfach die Zeit zu genießen.
Du musst die Kräfte auch sammeln, weil ja dann das Heimspiel Mitte Januar in Hagen ansteht. Also da musst du auch fit sein.
Ja, aber da stehe ich auf der Bühne, egal in welchem Zustand.
Ja, da freue ich mich drauf. Genau, du wirst auch ganz warm empfangen, egal in welchem Zustand, glaube ich. Vielleicht steigen wir da mal ein. Vaterländer ist der Titel des Buches. Ich habe mich gefragt, ist es eigentlich ein Vorteil, wenn man da vom Plural sprechen kann, wenn man also nicht nur ein Vaterland hat?
Ja, also der Titel des Buches spielt ja auch mit diesem hinkenden Plural. Dadurch, dass meine Eltern mir und meiner Schwester nicht nur ein sogenanntes Vaterland geschenkt haben, dadurch, dass sie geflohen sind aus der kommunistischen Diktatur Rumäniens. Es ist natürlich ein Vorteil, aber es führt einem auch vor Augen, wie eng betrachtet Grenzen eigentlich sind. Und deshalb für uns haben sich diese Grenzen aufgelöst und es ist natürlich ein Geschenk und ein Segen, 2 Vaterländer sein eigen nennen zu können, aber es ist, glaube ich, noch schöner, nicht so in Grenzen zu denken, sondern in der Grenzenlosigkeit und in der Freiheit, die man dadurch geschenkt bekommt.
Also dass diese Kategorie Vaterland eigentlich gar nicht so eine wichtige Rolle spielt oder gar nicht so definiert ist.
Ja, zumindest für uns nicht. Vaterländer, der Begriff wurde durch Charles de Gaulle etabliert vor ungefähr 30 Jahren und es benennt einfach diese Vereinigung autonom geführter Vaterländer. Heutzutage kommt der Begriff hauptsächlich in rechten Foren vor und damit spielt dieser Begriff auch, weil es für mich paradox ist, dass etwas, worauf man so einmalig stolz ist wie auf sein Vaterland, dass etwas im Plural verwendet werden kann. Und ja, damit spielt dieser Titel ein wenig.
Das ist ja, so ein bisschen habe ich es auch so verstanden, dadurch, dass es jetzt, dass wir von mehreren quasi sprechen, wir nehmen das jetzt einfach mal sozusagen als Hypothese, das hat ja auch was von Perspektivwechsel, und ich glaube, dass so in unserer Gesellschaft auch nichts wichtiger und vielleicht auch ja rarer gesät ist als dieser Perspektivwechsel, ne? Also man keift einfach nur seine Meinung raus, aber wie der andere vielleicht auf die Sache sieht, das wird so ein bisschen ja unterbewertet leider. Schwingt das für dich auch mit?
Ja, total. Gerade jetzt im Wahlkampf auch. Also ich habe dieses Buch hauptsächlich deswegen geschrieben, um ein wenig Empathie für Fluchtursachen zu wecken und auch um die Geschichte hinter den Zahlen zu erzählen, also hinter einer Zahl, die hauptsächlich instrumentalisierend verwendet werden, also die kalten Zahlen der geflohenen Menschen, da fehlt ja immer die tragische Hintergrundgeschichte, die sehr oft in den Hintergrund gerät. Und mir war es einfach wichtig, in unserem Fall diese Geschichte so schonungslos und kompromisslos wie möglich zu erzählen. Aber du hast absolut recht, in der Politik Perspektivwechsel, wenn man sich einen Söder anschaut oder ja auch einen Lindner oder einen Merz und Scholz, die sind alle komplett im Wahlkampfmodus und sind nur dabei, sich zu bekämpfen. Und das finde ich katastrophal momentan, wo wirklich das Vertrauen in die Politik verloren geht, wo jeder nur auf seine eigenen Zustimmungswerte schielt, ohne Hoffnung zu sehen, dass wir das gemeinsam irgendwie hinkriegen. Und das finde ich schon eine gefährliche Entwicklung momentan.
Das wird durch diesen verkürzten Wahlkampf sicherlich auch nochmal verstärkt, dieses Phänomen, ne?
Ja, also ich sitze staunend vor dem Fernseher jeden Abend und kann eigentlich nicht fassen, wie sie das große Ganze aus den Augen verlieren. Und das ist natürlich auch ein Phänomen unserer Zeit, wo alles auf Zustimmung basiert. Und wenn etwas viel Zustimmung erhält, ist es gleichzeitig auch gut oder gerechtfertigt, egal welche Mittel da verwendet werden. Und es ist eine hoch undiplomatische Zeit. Und das vermisse ich so ein bisschen, dass der Respekt auch für das Gegenüber oder der Versuch, ein Verständnis aufzubringen, dass das komplett fehlt momentan.
Ein bisschen ist es doch auch so eine Art Backlash. Also wenn ich jetzt mal das Stichwort Ceausescu und alles, was mit dieser Zeit, die du da in dem Buch auch schilderst, zusammenhängt. Das war natürlich auch eine total turbulente, dramatische Zeit. Aber ein bisschen hat man den Eindruck, von der Dramatik sind wir in ähnlichen Sphären aktuell, oder?
Ja, die Entwicklung ist in sehr vielen Ländern so. Also wenn man allein schon heutzutage die Entwicklung in Rumänien sich anschaut, dass dieses Volk, es ist gar nicht so lange her, 30 Jahre, dass die noch genau in den Knochen haben müssten, was es bedeutet, von einem solchen Menschen geführt zu werden, dass da der Ceausescu jetzt die Wahl gewonnen hat. Gut, die jetzt vom Gericht her annulliert wurde und die neu ausgerichtet wird, aber trotzdem, es ist einfach schockierend, wie auch die Desinformationskampagnen greifen und die Menschen einfach aus den Augen verlieren, dass sie sich informieren müssen und nicht einfach den nächstbesten Facebook-Post trauen dürfen, die meistens nicht ohne Grund da gesponsert werden. Und also in ganz Europa wackelt es und es bleibt spannend zu sehen. Und wir müssen uns einfach mit unserer Vergangenheit auseinandersetzen und nicht uns einreden, dass jetzt auch mal gut ist mit dem, was war. Weil allein daraus können wir zukünftige Fehler verhindern, wenn wir aus der Vergangenheit lernen. Aber da wird man etwas faul oder gemütlich oder ich weiß nicht, was der richtige Begriff ist, aber es gibt eine gewisse Überdrüssigkeit, sich mit dem Gewesenen auseinanderzusetzen.
Lehren aus der Vergangenheit ziehen klingt dann gleich wahrscheinlich so nach Geschichtsunterricht und da schrecken aktuell viele davor zurück oder so, ne?
Ja, es klingt sehr nach erhobenem Zeigefinger, aber das ist das größte Gut, was wir haben, dass wir gewisse Fehler eigentlich nicht machen müssten. Aber die Egozentrik unserer Zeit ist, dass man denkt, dass man das schon besser machen würde als in der Vergangenheit. Aber gewisse Entwicklungen führen einfach so die Spirale nach unten. Wenn man guckt, wann immer ein System ins Wackeln geraten ist, was ist dem vorausgegangen? Nämlich, dass die Kulturszene angegriffen oder beschnitten wurde. Und diese Entwicklung kann man jetzt auch in Deutschland sehen. Ich weiß nicht genau, wie die finanzielle Situation jetzt in der Kultur in Hagen ist, aber hier in Berlin wurden gerade Kürzungen beschlossen, die so kurzsichtig entschieden wurden und man gar nicht bedenkt, dass Kultur die eigentliche Brandmauer gegen rechts ist, welche die Politik zu sein leider versagt momentan.
Ich habe das auf jeden Fall auch auf dem Zettel gehabt. Ich wollte da später drauf kommen, aber das passt jetzt sehr gut. Also ich wollte genau darauf ansprechen. Hier gibt's gerade irgendwie ein Crowdfunding fürs Kulturzentrum Pelmke. Da haben sich auch schon 12.000 Euro zusammengesammelt in den letzten Tagen. Die Zuschüsse gehen hier auch zurück. Die japsen auch alle. Theater auch nicht auf Rosen gebettet. Das heißt, das ist offenbar nicht nur in Berlin, sondern auch stark hier in Hagen. Also was wäre jetzt da dein Gedanke zu und dein Plädoyer? Kauft Tickets, unterstützt, engagiert euch?
Natürlich, aber es ist auch das Bewusstsein, dass man nicht denken darf, dass Kultur ein Luxusgut ist, dass wenn alles andere passt, dass man sich dann leisten kann, sondern dass es für mich zumindest und auch geschichtlich gesehen ist das ja die absolute Basis einer gesunden Demokratie, dass da kulturell Sachen verarbeitet werden dürfen und dass da Denkanstöße ja ausgesprochen werden und auch Kontroversen in der Kunst eine Berechtigung haben und nicht, dass man denkt, okay, das ist jetzt verzichtbar, weil natürlich fehlt es an allen Ecken und Kanten und jeder muss sparen, aber es muss in einem Verhältnis stehen, sodass die Kulturszene eine Möglichkeit hat, überhaupt zu überleben. Und deshalb gerade das Kulturzentrum Pelmke, da freue ich mich, dass ich da auch am Sonntag, den 12. Januar, eine Kinovorstellung von Der Herrlichkeit des Lebens, meinem Kafka-Film, mache mit einem Publikumsgespräch. Und da ist es mir sehr wichtig, auch das Kulturzentrum zu unterstützen und da zu sein. Und ja, so muss man einfach ein Bewusstsein wachhalten, dass Kultur einfach ein Grundbaustein unserer Gesellschaft ist und nicht ein Luxusgut.
Wie hat sich das für dich als Schauspieler, Künstler, Lesender, Filmedrehender verändert? Vielleicht auch so ein bisschen vom Klima, im Kollegenkreis mit Regisseuren etc. Ist man da so ein bisschen ja unter dem Eindruck auch der Rahmenbedingungen vielleicht ein bisschen noch fokussierter, dass man seinen Punkt machen muss? Hat sich da die künstlerische Arbeit quasi auch verändert durch?
Man muss bedenken, dass wir, ich muss ein bisschen weiter ausholen, seit Corona kam so ein Bewusstsein in unsere Gesellschaft, was es bedeutet, keine Sicherheit zu haben, nicht zu wissen, wann man arbeiten kann und wie die ganze Lage sich entwickelt. Und wenn man jetzt bedenkt, dass es in Anführungszeichen nur so etwas wie eine Pandemie brauchte, um eine komplette Gesellschaft therapiebedürftig zu machen, dann hat man so ein bisschen den Zipfel davon erlangt, um zu begreifen, in welchem Zustand die Kunstszene durchgehend zu leben hat. Also Existenzängste, keine soziale Absicherung. Das ist ein Grundzustand in der Kulturszene. Und das weitere Problem ist, dass viele einfach sehr ängstlich sind, wie es weitergeht. Und dadurch gibt es auch irgendwie keine Vernetzung. Man nimmt das, was da ist, und versucht damit zu überleben. Aber die verschiedenen künstlerischen Berufe sind sehr schlecht miteinander vernetzt. Und so kann man auch keine große Welle starten, um gemeinsam ein Bewusstsein dafür ins Leben zu rufen, wie wichtig die Kultur in unserer Gesellschaft ist. Und ich merke, dass jeder für sich versucht zu überleben, aber die große Welle kriegen wir irgendwie nicht hin. Es gab natürlich jetzt auch bei den Berliner Kürzungen so Aktionen, keine Ahnung, Schauspieler haben Videos gemacht und das gepostet. Aber der Aufschrei, was hier in Berlin, und Berlin ist nur ein Leuchtturmprojekt, wenn hier die Kultur fällt, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis es im ganzen Land so ist. Der ganz große Aufschrei, der ist ausgeblieben und das finde ich ganz erschreckend.
Es wurden mal, glaube ich, auch so bundesweit während Corona, kann ich mich noch an diese rot angeleuchteten Kulturstätten erinnern und so. Aber ja, ich verstehe schon. Also irgendwie möchte man es konzertierter irgendwie und so als Spirit vielleicht als Durchgehenden gerne haben, ne?
Ja, und dann fangen auch die Grabenkämpfe an, wenn, wie der Berliner Bürgermeister gefragt hat, ob die Kassiererin irgendwie in die Oper geht. Und das finde ich ganz gefährlich, wenn da angefangen wird, so mit dem Zeigefinger zu zeigen und so Grenzen zu ziehen, ob Kultur wirklich noch eine Berechtigung hat in unserer Gesellschaft. Und das ist, du stellst eine große Frage, auf die ich keine befriedigende Antwort habe. Wir müssen uns selber neu definieren und auch wieder deutlicher um eine Berechtigung in der Gesellschaft kämpfen, dass es uns eigentlich braucht für eine gesunde Demokratie.
Ist ja auch, also man es gibt ja auch so viele Geschichten, unter anderem die eines Jungen, der mit seinen Eltern nach Hagen gekommen ist. Ich meine, wenn wir an damals noch das Globe oder das Jugendkulturzentrum am Buschei und so, wenn wir daran denken, dein Weg hat auch in sowas in Anführungsstrichen angefangen, was Sozialarbeit war, mit sehr kreativem Einschlag, oder?
Mhm, absolut, ja. Aber ohne es damals irgendwie so bewusst zu haben, wir haben einfach mit viel, viel Leidenschaft Theater machen wollen und haben dadurch die Menschen begeistert. Und wir hatten auch sehr schnell eine treue Publikumsgemeinde, die uns auch dann ins neu gegründete Lutz im Theater Hagen gefolgt ist. Und das waren wirklich sehr beglückende und berührende Jahre, die wir da hatten. Und wir hatten auch gesellschaftlich sehr relevante Themen angefasst. Wenn man an Ehrensache denkt, das Stück, das verboten wurde damals, wo es darum ging, postmortales Persönlichkeitsrecht gegen die Kunst der Freiheit. Wir haben da aus dem kleinen Jugendtheater in Hagen einen deutschlandweiten, wirklich ein großes Thema angestoßen zu der Zeit. Und das finde ich großartig, wenn Kultur das schafft. Und wir haben es geschafft damals. Und darauf bin ich sehr stolz.
Da schicken wir jetzt auch nochmal einen lieben Gruß nach oben, würde ich sagen, an den Werner Hahn, der leider nicht mehr unter uns ist, der da natürlich ganz federführend war.
Absolut. Der hat das alles durch seine Leidenschaft und durch seine Kompromisslosigkeit auch angestoßen. Ja, und ich bin auch stolz, dass Werner einen großen Platz in meinem Roman hat. Und ich vermisse ihn sehr, muss ich sagen.
Ja, geht, glaube ich, ganz vielen so. Und man reibt sich immer noch die Augen, dass diese Stimme sozusagen, dass sie nicht mehr da ist. Das ist sehr, immer wieder sehr bewegend, das stimmt.
Ja.
Ich würde dich auch gerne nochmal, wo wir jetzt schon mal bei Hagen nochmal sind, fragen, wie wirkt Hagen auf dich? A, vielleicht aus der Ferne, aber B, vielleicht auch bei Besuchen. Was fällt dir dazu ein?
Ich komme wahnsinnig gerne nach Hagen. Es ist leider sehr selten geworden, da meine Eltern, also mein einziger verbliebener Ankerpunkt in Hagen, weggezogen sind, in die Nähe meiner Schwester. Und deshalb passiert es meistens, dass ich auf der Durchreise mit dem Zug durch Hagen fahre. Es ist immer wahnsinnig emotional und ich würde am liebsten aussteigen und alles erkunden. Aber die wenigen Male, die ich da geblieben bin, es ist schwer zu beschreiben. Also die Innenstadt verändert sich sehr stark. Die Individualität, wenn ich das so aussprechen darf, ist ein wenig verschwunden. Also die Einzelhandelsläden, die sind leider verschwunden. Und deshalb, also es ist eine Innenstadt geworden, die unterscheidet sich nicht sehr zu anderen. Und wenn ich mich da an meine Kindheit erinnere, wo es einen fantastischen Plattenladen damals in der Nähe der Max-Reger-Musikschule gab oder gewisse einfach, so kleine Einzelhandelsjuwele, die sind halt jetzt nicht mehr da. Aber ich kann eigentlich nicht ausführlich darüber sprechen, weil ich einfach sehr lange nicht mehr da war und noch das alte Bild von Hagen in meinem Kopf habe.
Aber man kriegt Hagen nicht aus dir raus, sozusagen.
Nee.
Welcher Plattenladen war das? War das LP oder?
Ich weiß nur, dass es eine sehr liebe alte Dame war, die mich damals beraten hat bei klassischen Musikaufnahmen. Ich war einer der wenigen, ich sag mal, seltsamen Jugendlichen, die sich für klassische Musik interessiert haben. So ein 13-Jähriger, der eher Mahler hört als, was war damals?
Ich glaube, das war die Schallplatte in der Dahlenkampstraße,
ja,
kann das sein?
Ja, das kann sein, genau.
Sehr schön. Haben wir diese, ja, wie du sagst, Juwel, haben wir dieses Juwel auch nochmal erwähnt. Es gibt da jetzt wieder ein ähnliches Geschäft, aber die Dame ist wahrscheinlich mittlerweile auch verstorben. Aber sie hat, gute Dienste geleistet, dir und anderen.
Absolut, ja. Die Aufnahmen habe ich immer noch, die ich damals da gekauft habe.
Sehr schön. Lass uns nochmal über dieses Wochenende reden, wo du dann hier bist. Pelmke hast du gerade schon angesprochen. Natürlich eine sehr schöne Sache, Film gucken und mit dir ins Gespräch kommen. Und im Theater geht es eben dann natürlich um das Buch, was wir auch schon besprochen haben. Wie war es bislang so die Interaktion mit dem Publikum? Was war den Leuten da vielleicht besonders wichtig oder was hat sie besonders bewegt? Und erwartest du es ähnlich auch hier in Hagen?
Also bislang war die Lesereise unglaublich beglückend und das hätte ich auch so in dem Maße nicht erwartet. Ich versuche, einen großen Bogen übers Buch zu liefern, über den ganzen Abend. Und ich freue mich, dass ich gerade in Hagen auch gemeinsam mit meiner Schwester auf der Bühne stehen werde, die mit ihrem Klaviertrio Guadagnini Stücke zu den Musikstellen, die ich vorlesen werde, spielen wird. Und das wird ein musikalisch-literarischer Abend, der bislang bei den Konzerten die Zuschauenden sehr begeistert hat. Und ich hoffe, das wird auch in Hagen so sein. Und wir hatten auch danach immer schöne Begegnungen. Ich habe immer so 1,5 bis 3 Stunden waren es in Berlin signiert danach und da kam man auch schön ins Gespräch. Und mir wurden sehr viele Geschichten erzählt und Gemeinsamkeiten benannt in den individuellen Fluchtgeschichten, die ich mit vielen Zuschauenden teile. Und das ist einfach ein großes Geschenk zu hören, dass das, was ich da erzähle, genauso auch von anderen Menschen wahrgenommen wurde.
Vielleicht rundet es das Ganze dann auch ab, dass man eben einmal sieht, ihr Walk a Mile in My Shoes, oder einmal, wie ist es in deinen Schuhen gewesen, aber dass ihr dann hinterher auch in den Austausch kommt und das abgleichen könnt quasi, ja?
Ja, absolut. Und ich freue mich einfach drauf, gerade auf dieser Bühne zu stehen und eine Textpassage vorzulesen, die genau auf der Bühne des Theater Hagen sich auch abgespielt hat. Und deshalb, also für mich wird das eine hochemotionale Geschichte. Meine Eltern kommen mit. Und ich freue mich einfach wahnsinnig drauf.
Sehr schön. Da jetzt schon sozusagen zum einen toi, toi, toi. Man darf ja nicht Danke sagen, habe ich auch mal gelernt. Und das wird sicherlich werden große Momente einmal mehr. Wo wir gerade dabei sind, Hagen und Eltern, diese Fotos in dem Buch, da gibt es ja diese ikonischen Fotos, würde ich fast sagen, deiner Eltern, die einmal von hinten zu sehen sind und sich dann aber auch einmal umgedreht haben. Und ich habe gerade gedacht, hat der da gefotoshoppt? Sein Papa ist ja wirklich Sabine Tabrea 1:1. Also das ist ja der Hammer.
Ja, wir haben eine gewisse Ähnlichkeit. Nee, das sind Originalfotos und ich bin sehr glücklich, dass mein Onkel zu der damaligen Zeit leidenschaftlicher Fotograf war und ich habe in einem Archiv einfach diese Fotos gefunden und ich wusste gleich, das gehört aufs Cover, weil das beschreibt einfach auf einen Blick, worum es in diesem Buch geht, nämlich um Liebe und Zusammenhalt. Und ja, das sind meine Eltern während ihrer Studentenzeit.
Sehr, sehr schön. Sabine, es hat mich sehr gefreut.
Ja, mich auch. Vielen Dank.
Beim nächsten Mal wieder face-to-face.
Ja.
Aber man weiß sich zu helfen und insofern geht das dann ausnahmsweise auch mal so.
Ja, aber ich danke dir für die Gelegenheit und schön mal wieder mit dir gesprochen zu haben. Ist ja doch einige Jahre her.
Ja, das stimmt, genau. Alles Gute für die Family und dich sowieso und bis demnächst.
Vielen Dank, dir auch. Bis bald. Ciao.
Radio Hagen, der Podcast.